Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert von Daniel Satschik, Finanzberatung. Inflation und teure Zinsen schlagen dir auf den Magen? Dann hast du vergessen, Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung zu fragen. Auf eine Tasse Tee mit Wirtschaftsminister Klaus Ruhe Madsen. Er ist jetzt seit knapp einem Jahr Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, ganz neu auch CDU-Mitglied geworden. Also Grund genug, ihn mal bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland besser kennenzulernen und auch zu erfahren und zu lernen, was wir steifen Deutschen doch mal von so einem lockeren Dänen lernen und erfahren können, der einst als Möbelverkäufer anfing, dann Oberbürgermeister von Rostock wurde und jetzt Wirtschaftsminister des schönsten Bundeslandes der Welt ist. Und ich sage, moin Klaus, schön, dass das mit uns beiden geklappt hat.
Moin.
Moin. Wir hatten gerade schon die Frage vorab, wie geht's?
Es läuft.
Läuft, ne?
Genau. Das ist mir geht es sehr gut. Es ist natürlich spannende Zeiten. Ich bin sehr gerne unterwegs in Schleswig-Holstein und deswegen kriege ich irgendwie kaum mit, welcher Wochentag das ist, weil es ist immer auf Volldampf. Aber das sollte auch so sein.
Darauf warst du sicherlich auch gefasst, ne? Als du dieses Amt angetreten bist, dass das kein Spaziergang wird?
Ja, in Teilen schon. Ne, das war klar, glaube ich. Aber ich glaube, wir standen so ein bisschen gerade in den ersten Zeiten des Ukraine-Kriegs nicht ganz wohlwissend, wie lange wird denn das dauern? Was bedeutet das für Energie? Was bedeutet das für die Betriebe? Das war das eine. Auf der anderen Seite war es natürlich für mich persönlich so, dass ich ja ganz schnell mal im Land unterwegs sein wollte, jede Ort mal kennenlernen. Ja. Die Akteure vor Ort, Bürgermeister, Landräte, ja, Präsidenten der verschiedenen Kammern und Verbände, dann hat man echt ordentlich zu tun, wenn man erstmal im Bundesland. Ja. Und das Schlimme ist, man ist bei einem Event gewesen, vielleicht waren da ein paar hundert Leute, man hält eine Rede, drückt danach vielleicht 50 Leute die Hand, kriegt einige Visitenkarten und ist irgendwie 4 Wochen später mit einigen Leuten zusammen, natürlich eine andere Konstellation, und da sagt irgendjemand, wir kennen uns ja schon.
Und du stellst dich wieder neu vor, ne?
Ja. So langsam erkenne ich immer, wenn ich vor einigen, also im größeren Saal stehe, dann kann ich so, sehe ich, und kann die Leute zuordnen. Hilft natürlich regional, wenn ich jetzt so wie heute an der Westküste bin, dann treffe ich Leute aus der Westküste. Das ist schon mal ein Anfang.
Erzähl mal, wo warst du heute schon, dass man mal einen Überblick bekommt oder einen Einblick in dein Berufsleben? Wir sind jetzt am Dienstag, das zu deiner Information, am Dienstagabend. Wo warst du heute schon?
Heute früh bin ich einmal sehr früh aus dem Bett gefallen, habe mir um die ersten E-Mails und digitale Arbeitsgänge gekümmert, hatte meine Morgenlage, das ist so eine Runde mit dem Ministerium, und dann war ich ins Kabinett, dort haben wir miteinander besprochen, dann hatten wir Abteilungsleiterrunde und ich war in Brunsbüttel haben wir einmal über die Erweiterung B5 diskutiert und gesprochen und dort vorgestellt der Presse, und dann bin ich jetzt nach Husum gefahren und heute Abend werde ich nochmal eine Rede halten im Bereich der Husumer Infrastruktur. Von daher wird es spannend.
Ja, dann heißen wir dich mal in Husum. Herzlich willkommen. Husum ist ja bekanntlich, wie du weißt, an der Nordseeküste. Du sagtest, du bist an der Westküste unterwegs. Eigentlich bist du ein Kind der Ostsee.
Naja,
Kopenhagen.
Gut, wenn man sagt Kopenhagen, dann stimme ich dem zu. Und ich war natürlich auch jetzt 25 Jahre in Rostock, das ist auch an der Ostsee.
Das wollte ich gerade sagen, das habe ich auch noch hinbekommen, das ist auch Ostsee.
Ja, und aber als junger Mensch haben meine Eltern entschieden, wir ziehen von Kopenhagen an der Nordsee. Und dort habe ich auch auf einen Kutter gearbeitet. Deswegen, ich würde sagen, ich bin eher ein Junge der See statt der See. Ost- oder Nordsee. Okay. Ja, und ja, ich liebe beides.
Ja.
Es ist natürlich irgendwie interessanter, wenn der Nordsee so richtig sich auftümelt und der Wind ganz stark ist. Das finde ich großartig. Andererseits ist es in der Ostsee natürlich ganz angenehm für kleine Kinder und so. Deswegen.
Ja. Wenn man sich so die touristischen Attraktionen und Ziele, Destinationen in Schleswig-Holstein anguckt, floriert es, würde ich sagen, schon an der Ostseeküste. Nordfriesland und die Nordseeküste hat auch was zu bieten. St. Peter-Ording, Büsum, Sylt, Föhr, um einige zu nennen. Husum bleibt in meinen Augen öfter mal auf der Strecke. Ist Husum überhaupt ein Thema im Wirtschaftsministerium, im Tourismusministerium?
Absolut. Aber ich glaube, das ist auch dann das Ganze unter Wert zu verkaufen, wenn man jetzt sagen würde, bleibt dahinter. Das erkennt man sofort, wenn man so wie ich gerade kurz hier durchgelaufen ist. Man sieht, was für Geschäfte es hier gibt, wie viel Gastronomie es hier gibt. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als das, was der Einheimische entspricht. Also man kann erkennen, dass man hier viel Tourismus hat. Sicherlich auch in Teilen dann Tagestourismus. Und der ehemalige Bürgermeister hat mir auch ein Hotelprojekt gezeigt, das er eigentlich gerne verwirklicht hätte.
Und ich nehme an, hinten am Dockhook, also an der Nordsee, an der Spitze.
Genau.
Ja.
Und es ist natürlich solche Diskussionen, die man immer auch in der Bevölkerung führen wird, wo man sagt, wir wünschen uns mehr Tourismus. Das führt natürlich auch zur Infrastruktur.
Ja.
In manchen Regionen sehr gewünscht und in anderen muss man tatsächlich dann auch mal ein bisschen miteinander diskutieren. Also ich würde aber schon sagen, Husum ist bekannt.
Immerhin, das freut uns. Wie läuft denn sowas ab, wenn ein Hotelprojekt hier entstehen soll? Wie kommst du da oder wie kommt dein Ministerium da ins Spiel?
Na, es gibt sehr unterschiedliche Projekte, je nachdem was und in welche Förderperiode ist es tatsächlich auch denkbar, dass das Ministerium das Ganze mit unterstützt. Aber das hat ein bisschen mit der Region zu tun, es hat ein bisschen damit zu tun, gerade in welche Periode man sich befindet. Und da kommen wir dann natürlich ins Spiel und wir haben natürlich auch eine gewisse beratende oder begleitende Funktion, wo wir sehen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Bedarf haben oder wo man vielleicht nicht ganz so viel Bedarf noch hat an mehr Hotels.
Ich würde gleich mit dir über ein Projekt sprechen, das, glaube ich, seinesgleichen sucht in Schleswig-Holstein an der Westküste. Wir wollen über Northvolt sprechen, was die Auswirkungen auf die ganze Region. Aber erstmal möchte ich gerne über dich als Person sprechen. Ich sagte schon eingangs, du kommst eigentlich aus der Möbelbranche. Du hast, wenn ich richtig recherchiert habe, eine Ausbildung gemacht in einem Möbelgeschäft.
Nein, ich habe später einen Handelsfachwirt gemacht. Eigentlich bin ich quasi Abitur, dann ab in ein Möbelhaus, habe da jahrelang gearbeitet.
Ja.
Am Anfang immer einen Tag Auslieferung, einen Tag im Verkauf.
Okay.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich mache einen Handelsfachwirt, also quasi an Abendschule das nachgeholt und damit einen Meister im Handel, wenn man so möchte.
Das reichte dir irgendwann nicht, dann hast du dich selbstständig gemacht?
Genau.
Eigenständig Möbel aus Skandinavien verkauft?
Ja, man könnte sagen Massivholzmöbel, das trifft es glaube ich eher, weil heutzutage kann man da nicht immer von Skandinavien sprechen, das kann auch Osteuropa, das kann aus Asien, die Welt ist nun mal globalisiert, also weltweit, Sofas gibt es auch sehr viele, auch meinetwegen aus Deutschland oder Italien, wir haben spanische Produzenten gehabt, also ich würde eher nur sagen der Stil, also die massive Möbel. Daher, das wollte ich gerne selber machen.
Mhm.
Und mein allererster Möbelhauschef hatte zu mir gesagt, Klaus, wenn du ein gutes Möbelhaus kaputt machen möchtest, dann machst du eine Filiale.
Ja.
Ich habe nicht auf ihn gehört und wir haben eine Filiale gemacht. Und dann wusste ich, was er gemeint hat. Man verliert nämlich ein Stück weit Fokus, also auf das Alte und ist dann beim Neuen. Und wenn man dann zurück auf dem Alten schaut, dann merkt man wieder dem Neuen. Also das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Aber das waren auch interessante Jahre.
Wie alt warst du zu dieser Zeit?
Ich glaube, ich war 23, also von daher ist schon einige Jahre her.
Es ist einige Jahre möglicherweise her. Ich habe dein Alter nicht nachgeforscht, aber unabhängig davon, 23 Jahre, das ist sehr jung. Also du warst schon sehr jung, sehr weit unternehmerisch.
Ja, nun gut, also mit 12 habe ich mein allererstes Firma gegründet, nämlich ein Rasenmäher-Company. Da habe ich Rasen gemäht bei den Nachbarn und dann mit dem Gelder, was wir eingenommen haben, habe ich so einen Fahrradwagen mir erworben, damit ich ein immer größeres Gebiet machen konnte. Habe dann auch die Kunden mal angeschrieben, es gibt Preiserhöhungen, weil ich habe mir nicht getraut, direkt mit den Leuten zu reden. Manche haben dann mehr bezahlt, manche haben weiterhin den alten Preis bezahlt. Da habe ich richtig Bücher geführt und habe so Seidenschneider und immer neues Gerätschaft gekauft. Da war ich 12. Also ich würde schon sagen, dass es eher da war, dass mein Start als Unternehmer geweckt war.
Du galtst ja in Schulzeiten auch als Überflieger, sehr gute Noten geschrieben und wenn ich auch richtig recherchiert habe, sagt immer ein Lehrer zu dir, der Klaus, der wird auch mal Minister oder der wird mal
Bundeskanzler, also Staatsminister von Dänemark. Nun gut, ich weiß, vielleicht habe ich da viel diskutiert in der Schule.
Bist du einer, der viel diskutiert?
Naja, zumindest war ich immer sehr engagiert. Ich war auch immer der Schülervertretung. Ja. Ich war in allen möglichen Ausschüssen immer unterwegs, natürlich für die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Und ja, vielleicht mag es ein bisschen daran liegen, zu dem Überflieger, da war es eher so, dass ich tatsächlich viele Jahre eher nicht so fleißig in der Schule war. Dann habe ich gesagt, ich gehe auf so einen Kutter und war auf der Nordsee. Mein Schuldirektor hat gesagt, das ist in Ordnung, Klaus, aber du musst in ein halbes Jahr wiederkommen. Ich wollte einfach mal die Welt erleben und ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf Schule. Draußen auf der Nordsee merkt man, dass die Welt dann auch mal eine ziemlich raue Kante haben kann und merkte, streng dich an. Ich kam zurück in die Schule und dann hatte ich danach das beste Abitur in dem Jahrgang. Von daher hat sich das, glaube ich, für mich profitiert, einmal auch Kräfte zu probieren.
Wie kam denn letztendlich der Wandel bei dir zustande von einem Unternehmer zum Politiker?
Also ich glaube, der erste ganz kleine Wandel liegt ein bisschen daran, dass ich IHK-Präsident wurde.
Wie wird man das als Möbelhändler?
Ja, man ist sehr engagiert im Handelsausschuss, in verschiedenen Ausschüssen wieder. Man diskutiert, bringt sehr viel Kraft im Ehrenamt rein. Dann kommt man irgendwann in der Vollversammlung und dann gibt es ein paar Leute, die einen vielleicht fragen, könntest du nicht vorstellen, unser Präsident zu werden?
Gut, dann gibt es auch gar nicht immer so viele Freiwillige wahrscheinlich.
Beim Präsident ist es natürlich auch relativ prominent. Also erstmal muss man in die Vollversammlung gewählt werden. Ja. Das muss erstmal gelingen überhaupt. Ja. Also da wird ja eine Wahl durchgeführt unter in dem Fall 36.000 Unternehmen. Mhm. Dann, wenn man in diesen Kreise ist, dann schauen natürlich auch andere Unternehmer und denken, ich könnte auch gerne mir vorstellen, Präsident zu werden. Vielleicht war ich aber immer auch dort ein bisschen das Verbindende.
Ja.
Also nicht direkt aus Rostock kommen, nicht in irgendwelche Läger, die vielleicht lange Jahre schon da waren, sondern von außen, dass man so gesagt hat, das ist eigentlich ein guter Kompromiss für uns alle, das tragen wir gemeinsam. Und so war ich plötzlich Präsident. Dann war ich eingeladen zu Frau Dr. Merkels Weihnachtsfeier. Und dann hat sie gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Oberbürgermeister zu werden.
Warum wurdest du da eingeladen? Weil Angela Merkel
ich habe in der Nähe ein Möbelhaus in der Nähe von Stralsund. Und da hat sie immer ihre, tatsächlich hat sie keine Amtsträger, also keine Präsidenten und sowas eingeladen. Da war sie relativ, klug, könnte man jetzt sagen, hatte vielleicht nicht Lust, alle da zu haben. Und habe mich deswegen als Möbelhändler eingeladen. Jahrelang zu den Weihnachtsfeiern und an dem Abend hat sie dann halt das angefragt und ich dachte, okay, das ist echt ein gutes Lob für meinen IHK-Präsident und dachte, okay, egal. Einen Monat später haben die dann aber angerufen, ob ich mir das jetzt überlegt hätte und dann habe ich gesagt, jetzt würde ich es mal ernsthaft überlegen und dann war ich im Restaurant mit Frau Schwesig essen von der SPD, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern und die fragte mich dann auch, ob ich mir das nicht vorstellen könnte für SPD. Und dann habe ich eine Weile das überlegt und habe dann die beiden Parteien mitgeteilt, ich würde es machen, aber parteilos. Und hab mir ein Parteiprogramm oder ein Politikprogramm aufgeschrieben. Wie stelle ich mir eine Stadt vor als Vater, als Unternehmer und als Bürger? Und das war so ein bisschen mein Anlass zu sagen, das ist so, stelle ich mir das vor, Verwaltung aus Sicht des Bürgers. Mhm. Und hatte Erfolg. Mitten im Wahlkampf habe ich erstmal überhaupt erfahren, dass es für 7 Jahre ist. Das war für mich echt überraschend.
So lang?
Ja, ich habe gedacht, vielleicht 4 oder 5 Jahre. und nun gut, habe mich trotzdem natürlich über das Vertrauen gefreut.
Aber du warst nicht 7 Jahre lang Bürgermeister, ne?
Nur 3 Jahre. Nur
3, ne?
Dann hat Daniel angerufen.
Was dann passiert ist, kommen wir gleich nochmal drauf. Du warst ja dadurch Deutschlands erster ausländischer Bürger, Oberbürgermeister.
Ja.
Und das in einer Stadt wie Rostock.
Ja, die jetzt, wenn ich so genau hinhöre bei dir, vielleicht einen kleinen Vorwurf beinhaltet.
Sind sicherlich auch nur Vorurteile.
Ja, glaube ich, Rostock hat natürlich eine Geschichte.
Ja.
Das ist 30 Jahre her.
Ja.
Und das hat aber auch eine tiefe Narbe in Rostock gelassen, dass die Rostockerinnen und Rostocker natürlich sich besonders engagieren, nicht dieses Bild von sich zu haben. Und deswegen glaube ich schon, dass es natürlich bleibt sowas hängen.
Ja.
Aber wir haben Bund, Stadt Braun, Initiativen, Rostocker, Bürgerinnen und Bürger, also ganz viele Initiativen, wo man sich engagiert. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass man dort besser aufpasst. Aber der Ruf, ich war damals auch mit so einem Fernsehteam von NDR unterwegs.
Ja.
Die haben zu mir gesagt, Klaus, das ist so verrückt. Wenn du hier gewählt werden würdest, das hätten wir niemals gedacht, dass das in Rostock möglich ist. Aber ich finde, das zeigt eigentlich viel mehr, wie die Rostocker drauf sind, als quasi deren Renommee.
Du hast ja bundesweite Prominenz erreicht, unter anderem in der Corona-Zeit, als es hieß, Rostock sei die erste deutsche Großstadt, die Corona-frei sei. Wie hast du das erreicht damals und hat das was mit deiner dänischen Mentalität zu tun, die möglicherweise etwas lockerer ist, auch als die deutsche Steifheit?
Naja gut, ich glaube, als erstes haben wir natürlich sehr schnell reagiert. Als wir 4 Erkrankten hatten in ganz Rostock mit über 200.000 Einwohnern, habe ich der Ministerpräsidentin mitgeteilt, dass ich meine Schulen schließen werde und ein Lockdown in allen öffentlichen Bereichen machen, Stadtverwaltung, Bibliotheken und all sowas. Und dann hat sie mir gesagt, nee, du kannst nicht die Schule lesen. Ich hatte aber das Infektionsgesetz gelesen und darin steht, dass ich das kann und vor allen Dingen, dass man das tun muss, bevor die Pandemie da ist. Zur gleichen Zeit hatte man, glaube ich, 1.200 Fälle in Bayern. Also da war schon, da rollte auf uns was zu. Das haben wir sehr effizient und sehr schnell umgesetzt. Und dann haben wir, weil damals ja echt nicht genug Tests, ich glaube für ganz Rostock stand 150 bis 200 Tests am Tag überhaupt zur Verfügung.
Wir waren auch am Anfang der Pandemie, darf man nicht
vergessen. Das war ganz, ne? Am Anfang. Ja, aber da ging natürlich rasant durch. Ja, ja. Ich glaube, es gab so Deutschlandkarten, die waren ganz lustig, die quasi dunkelrot oder fast schwarz und ein kleiner heller Fleck und das war Rostock.
Und dann kommt aber auch Nordfriesland, aber ja.
Na, das kam aber erst später.
Kam später?
Ja, ja, okay. Zu dem Zeitpunkt, da wurden wir kleines gallisches Dorf genannt.
Ach,
aber
wie war das?
Ja, wir haben tatsächlich auch da Tests durchgeführt, aller Krankenhäuser, Polizisten, Feuerwehrleute. Und da haben wir aber damals von der Landesregierung erfahren, das dürft ihr nicht machen, weil das ist eine Bestechung. Kostenlose Tests für die Beamten. Und da habe ich mich aber gewehrt. Und wir hatten ein Unternehmen in Rostock, was da in seltene Krankheiten forscht, das Nasdaq registriert ist. Die hatte ich seinerzeit geholfen anzusiedeln in Rostock. Und da habe ich gesagt, ihr schuldet mir einen Gefallen. Und die haben mich dabei unterstützt. Deswegen kostenlos konnten wir diese ganzen Tests durchführen. Und damit konnte natürlich sehr schnell immer jemand rausgreifen, bevor derjenige im Pflegeheim arbeitet.
Richtig. Mir fällt spontan der jetzt mittlerweile parteilose Oberbürgermeister Tübingens ein. Gibt es da Parallelen bei euch beiden? Verstehst du dich mit ihm? Hast du Kontakt
mit Herrn Palmer gehabt? Wir haben tatsächlich mit Boris Palmer und mit Markus Lewe, das ist der Oberbürgermeister von Münster, immer wieder uns auch ausgetauscht. Ja. Wir haben natürlich auch irgendwann gemerkt, dass der ein oder andere da ist. Der hatte auch einige Initiativen einfach in eigener Hand, Firmen gefunden, die ihn dabei unterstützt haben, finanziell Tests durchzuführen. Von daher, ein Austausch war da, aber jetzt nie ein so einen engen Austausch. Aber ich finde, man kann immer gerne gute Ideen bei anderen Leuten abgucken. Das ist ja nicht verboten. Man muss ja nicht alles neu erfinden.
Ich glaube, es gibt auch noch kaum was neu zu erfinden. Man kann sich Ideen anschauen und sie besser machen.
Oder kombinieren.
Ja.
Das ist eigentlich immer mein Ausdruck für Innovation. Ja. Der besteht eigentlich immer darin, dass man bestehende Technologien miteinander neu kombiniert. Ja. Damit entsteht eine Innovation. Mhm. Und ist eigentlich die leichteste Art der Innovation.
Was können wir denn von Dänemark lernen?
Naja, ich glaube, man muss immer aufpassen mit diesem Vergleich, weil nun lebe ich ja auch schon ein halbes Menschenalter in Deutschland, würde mich schon auch dann als Deutscher bezeichnen, aber ich glaube, dass wir manchmal weniger Bedenken haben müssten. Wir wünschen uns immer Agilität, wir wollen, dass irgendjemand was umsetzt und es unbedingt macht. Und dann sagen wir aber gleichzeitig, wenn was schief geht, wer hat das zu verantworten? Wer hat das genehmigt? Jetzt muss man sich einfach mal überlegen, wenn jemand in der Behörde sitzt und wenn er was genehmigt, dass die erste Frage ist, wer hat das genehmigt? Auf welche Grundlage? Ja. Also sie kann alles ablehnen.
Ja.
Wenn er das tut, ist alles safe. Wenn demjenigen irgendwie einen Weg sucht, um was zu ermöglichen, dann kann es später Ärger geben. Und das ist auch etwas, was wir immer in Deutschland fordern. Wir wollen dann immer, dass irgendwo ein Kopf weg ist. Und das ist natürlich nicht klug in eine Welt, die sich so rasant entwickelt, wie die, in die wir jetzt gerade leben. Da brauchen wir Menschen, die Mut haben, die sagen, ey, ich mach das jetzt, weil ich glaube, es ist der richtige Ansatz. Ich habe ja immer meine Leute mal so ein bisschen gepiesackt gesagt, ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen, dann bestellen wir Testzelte auf dem Rathausplatz und der nachfolgende Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird sich fragen, was machen eigentlich die Zelte da, weil das erst Jahre später überhaupt kommt nach einer Ausschreibung. Und so kann man in Krisen nicht arbeiten, so kann man eigentlich im Alltag auch nicht arbeiten.
Stößt du da manchmal auf Grenzen und wie empfinden das deine Ministerialkollegen? Sind die ebenso drauf wie du, sag ich mal?
Na, ich glaube, das Gute an den Ministerien ist, dass wir jeweils unseren Gebieten haben, unsere Ressorts. Ja. Und das heißt, da kann ja jeder quasi seinen Stil auch haben. Und ich treffe da im Gegenteil, finde ich, wir haben ein sehr gutes Miteinander. Wir sprechen gut miteinander. Ja. Ich kann auch, die ersten Tage habe ich natürlich sehr viel, gerade unsere Innenministerin, die etwas erfahrener ist, gefragt, wie macht man das und jenes. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel im Landtag geklatscht und dann erfahren, das darf man gar nicht als Minister oder darf nicht, weiß nicht, man macht es nicht.
Ja.
Und deswegen musste ich ein bisschen was lernen. Einfach ein neuer Job. Und ich finde, das ist auch gar nicht verkehrt, zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht, kannst du mir helfen? Und damit habe ich dann auch immer wieder echt positive Erfahrungen gemacht. Und die wissen auch alle, ich glaube, am Anfang haben alle geguckt, nicht, dass ich irgendwie versuche, mich irgendwo einzumischen beim Energie oder solche Themen, weil ich vielleicht auch etwas unbedacht mal gesagt habe, zum Thema Energie müssen wir das und das und das. Das ist beim Energieminister. Ja. Und dass er dann vielleicht ein bisschen nervös wird und sagt, Klaus, so geht das nicht.
Ja, ja.
Bis er irgendwann merkt, dass ich das nicht in irgendeine böse Absicht mache, sondern einfach nur, weil es auch um Unternehmen geht, auch um Energie bei Unternehmen. Und dass ich da natürlich nicht die Tagesordnung setze, sondern das mal in einer Diskussion mit erwähne.
Du warst 3 Jahre lang Oberbürgermeister von Rostock. Keine 7. Nach 3 Jahren kam ein Anruf oder was auch immer. Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat Kontakt zu dir aufgenommen und wollte dich.
Ja, er hat angerufen, gesagt, Klaus, komm mal hierher, lass uns reden.
Ja, ja, ja.
Und dann hat er zu mir gesagt, dass es gibt mehrerlei Themen. Zum einen, wir stehen vor mit Sicherheit herausfordernde Zeiten. Ich brauche einen krisenfesten Wirtschaftsminister. Hat auch die Aufgaben aufgezählt, das Ganze auch ein Stück weit, ich sag mal, ja, schmackhaft gemacht, sagt, wir haben die Fehmarn-Belt-Querung, das ist einer der größten Infrastrukturprojekte in der EU. Und wir haben den Wunsch, eine Ansiedlung einer Batteriefabrik. Auch das ist, wäre quasi.
Das war damals schon Thema.
Das war es wurde damals schon besprochen. Ja. Das wäre ja ein Meilenstein für Schleswig-Holstein, wenn das wünscht, gelingt und wir wollen ein grünes Industrieland werden. Ja. Gleichzeitig wollte ich gerne eine verstärkte Zusammenarbeit mit Dänemark. So, wenn ein Ministerpräsident das sagt, einen anruft und sagt, dann fährt man natürlich nach Hause und überlegt sich, wie oft werde ich wohl so einen Anruf bekommen in ein Bundesland, das so nah an Dänemark ist. Also nach Bayern oder Baden-Württemberg wäre ich nicht gegangen. So, erstens. Und zweitens, und das ist auch wirklich so gemeint, Daniel Günther ist genau so, wie er ist, vor eine Kamera, hinter eine Kamera, also wirklich ein Mensch, der einen mitnimmt, motiviert, begeistert, also jemand, auf den man auch Lust hat mit zusammenarbeiten. Und da könnte es ja sein, dass es andere Kollegen in Deutschland gibt, wo ich vielleicht nicht direkt Ja gesagt hätte. Auf jeden Fall dachte ich, das ist irgendwie ein Paket, was passt. Und man muss auch nochmal sehen, es ist Wirtschaftsminister, Verkehrsminister, Arbeitsminister, Technologieminister und Tourismusminister, also auch schon ordentlicher Batzen an Verantwortung. Ja. Ja, und dann habe ich einige Tage überlegt, hat mich wirklich schwer getan, aber eigentlich aufgrund von den Rostockerinnen und Rostockern. Die Aufgabe wollte ich unbedingt, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese Menschen haben mich gewählt, die haben Vertrauen darin, dass ich Rostock nach vorne bringe und das tut
haben
dann
sie
schon
ja auch
weh.
Letztendlich. Dann hast du den Rostockerinnen und Rostockern den Rücken quasi gekehrt aufgrund der Karriere. Wie haben sie das aufgenommen?
Sehr unterschiedlich. Ja, also ich treffe jetzt nach wie vor die
du
Kassiererin.
Wohnst
hauptsächlich? Nein, ich bin am Wochenende. Nein, hauptsächlich kann man nicht sagen, zwei Tage die Woche.
Hauptwohnsitz eher.
Genau. Ja, zwei offiziell. Tage die Woche bin ich in Rostock. Ja. Das gelingt auch nicht immer, weil manchmal gibt es auch Wochenendtermine, aber ich versuche am Wochenende in Rostock zu sein. Und da treffe ich natürlich Rostockerinnen und Rostocker. Da gibt es, also man könnte sagen, der einfache Bürger, der nicht so in dem politischen Bobbel drin steckt, die sind natürlich traurig und fragen sich, oh, Klaus, das war so schön. Ja. So auf dieser Ebene. Dann gibt es die politische Bobble-Ebene, da versucht man natürlich immer irgendwie Steine, das klingt ja auch nicht fair, aber also es ist halt ein anderes Umfeld und die, glaube ich, sind nicht so ganz traurig, dass ich nicht mehr da bin.
Und bevor wir über besagte große Projekte sprechen, möchte ich noch über deine Parteizugehörigkeit sprechen, denn du bist jetzt neuerdings CDU-Mitglied, für viele sicherlich nicht sonderlich überraschend gewesen. Du hattest Manuela Schwesig angesprochen, sie hatte dir damals auch die SPD ans Herz gelegt. Daniel, sicherlich die CDU. Warum hast du dich für die CDU entschieden?
Naja, ich glaube, also es gibt mehreren Stufen. Ich finde als Bürgermeister oder Oberbürgermeister war es durchaus auch legitim zu sagen, dass man parteilos ist, dass man quasi so unterwegs ist. Als Daniel Günther mit mir sprach, hat er auch gesagt, Klaus, du musst nicht CDU-Mitglied werden, du musst nicht nach Schleswig-Holstein ziehen und du musst auch nicht Deutscher werden. Jetzt stelle ich fest, nach 11 Monaten, dass genau all das
alles
doch
passiert.
Eingetreten ist. Ich hatte ihm gesagt, Daniel, ich möchte nur eins sagen, du, wer ein Papagei bestellt, bekommt ein Papagei. Und da, also versuche bitte nicht, mich zu verändern. Ich glaube auch, dass wenn man jemanden sich holen möchte, dann sollte dieser Mensch auch genauso bleiben.
Ja.
Trotzdem habe ich hier eine CDU erlebt, die mich wirklich überall, ob ich unterwegs in Schleswig-Holstein bin, ob ich bei der Fraktion bin, immer mit offenen Armen, immer positiv, also wirklich eine super nette Art und auch immer mit viel Humor und irgendwie passt das zu mir. Mhm. Daniels Art, CDU zu machen, passt auch zu mir und dann kommt man doch schon ein bisschen irgendwann in dieses Gefühl, wenn ich in Politik einsteige, wenn ich das Ganze mitprägen möchte, dann ist vielleicht auch wirklich angebracht mitzumachen. Es gibt ja sonst Landesparteitage, Bundesparteitage, in dem ich quasi nur Gast bin. Also wenn Politik heißt ja letztendlich auch prägen und umsetzen. Und das, glaube ich, muss man dann irgendwann auch für sich durch den Kopf gehen lassen und sagen, wenn du das jetzt wirklich ganz und voll willst, musst du auch eintreten. Und irgendwie passt das auch hier. Deswegen war es für mich eigentlich keine Schwierigkeit. In dem Moment war es ein bisschen merkwürdig, wenn man 50 Jahre nicht Mitglied ist und plötzlich ist man Parteimitglied. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind ja quasi geboren und schon Mitglied.
Ja.
Das macht dann schon was mit einem. Das gleiche Gefühl hatte ich übrigens beim Deutsch. Ich wurde Deutsch und fuhr nach Berlin zu einem Termin und fahre am Brandenburger Tor vorbei und denke, oh, das ist jetzt auch mein Brandenburger Tor. Strange. Und im Hotel habe ich mich dann mit D eingetragen für Deutschland. Und auch das hat nicht wehgetan.
Aber also noch hast daher, du ja auch die dänische Staatsbürgerschaft.
Ja, ja. Ich habe meinen dänischen Pass.
Also D kann sie auch bleiben. Das ist egal, ob du D oder Deutsch.
D und dann eine K ran oder auch nicht. Genau. Ja, also von daher, das stimmt. Ich bleibe auch Däne. Und wenn Dänemark gegen Deutschland, weil ich das immer wieder gefragt werde, mal im Sport unterwegs sein sollte, dann halt
an welche Sportart, ne?
Na, ich würde trotzdem die Rot-Weißen wohl dahinter. Aber ich wäre nicht, ich kann gut auch mit einem deutschen Sieg leben. Das wäre vor ein paar Jahren noch schwieriger geworden.
Ich glaube, im Handball ist es auch deutlich knapper als im Fußball.
Ist nicht knapp, nein.
Nein, ist deutlich.
Das ist eindeutig, glaube ich. Also da, glaube ich, müssen wir wohl etwas besser werden im Handball hier in Deutschland. Im Fußball ist es wiederum, aber auch das müssen wir mal drüber diskutieren. Schau mal
die Größenverhältnisse und.
Nee, wenn du die Punkte, also.
Ja, aber die FIFA-Weltrangliste, die ist auch merkwürdig. Ich glaube, da war ja auch Kolumbien jahrelang Platz 1. Nein, die ist ja überhaupt nicht
merkwürdig. Also ich meine, Dänemark hat einfach die letzten Jahre bessere Ergebnisse geliefert als Deutschland.
Das ist auch nicht schwierig.
Das muss man auch anerkennen.
Ja,
das stimmt. Trotzdem glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, Fußball-Weltmeister zu werden, ist gestiegen, seitdem ich eine weitere Nationalität im Koffer habe.
Sicher, wir drücken die Daumen, dass das da bald mal wieder eintritt. Hattest du als parteiloser Minister denn die Wahl, in welche Partei du eintrittst? Oder musste es entweder die oder die sein? Oder hättest du auch eine ganz andere wählen können?
Also ich glaube, wir wären zumindest die Titelgeschichte gewesen, wenn ich jetzt eine völlig andere Partei beigetreten wäre. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so gut aufgenommen worden wäre. Also ich
Einfach nur mal ganz hypothetisch, hättest du in die AfD eintreten können?
Also die ist überhaupt nicht hypothetisch, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht die SSW, wenn nur mal
auf
um jetzt.
Auf die möchte ich gleich kommen, auf den SSW, aber einfach nur, ob man es dürfte, ob du es hättest dürfen.
Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann nicht mehr lange Mitglied der Landesregierung gewesen wäre, so oder so. Daniel kann ja jederzeit einen Minister abrufen.
Ja.
Das passt ja auch gar nicht.
Nein,
also,
keineswegs. Das ist auch nur
letztendlich muss man Politik, man gleicht ja seinen politischen Einstellungen. Was ist meine Einstellung zu Infrastruktur, Straße, Schiene, Wasserstraßen, Häfen?
Ja.
Was ist meine Einstellung generell zur Wirtschaft? Und wenn ich das alles übereinander lege, ist das ja schon schnell für mich festzustellen, wo meine Sympathie liegt. Ich habe noch Unternehmen, ich war IHK-Präsident. Ich glaube, es ist zu erkennen. Und wie du selber sagst, so richtig überrascht war wohl keiner.
Nein, das sicherlich nicht. Dennoch möchte ich mit dir über den SSW sprechen, der ja nun gerade bei der letzten Kommunalwahl hier sehr, sehr starke Ergebnisse eingefahren hat. Beim SSW wärst du sicherlich das Gesicht schlechthin. In der Nord-CDU bist du eines von vielen Gesichtern. Beim SSW wärst du das prägende Gesicht. Und es wird natürlich auch passen. SSW vertritt viele Minderheiten, dänische Minderheiten natürlich. Du bist Däne, Deutsch-Däne. Warum nicht der SSW?
Also, SSW ist sehr sympathisch. Die Leute kämpfen für gute Sachen.
Ja.
Aber am Ende des Tages muss man trotzdem, glaube ich, wenn wir mal so einen Matrix aufstellen würden und ich würde mit verbundenen Augen immer ankreuzen, kommt am Ende deutlich mehr CDU-Punkte zusammen.
Ja.
Ich mag aber gerne mit SSW auch zusammenarbeiten. Sie haben wirklich Wichtiges, was auch nicht, war gestern mit denen zusammen und ein interessanter Aspekt war tatsächlich, also ich war in Flensburg gestern, dass sie auch mich anders sehen, weil ich bin ein hier zugereister Däne und die Minderheit sind die Dänen, die es nicht mehr zurückgeschafft haben. Also die sehen das tatsächlich mental ganz anders.
Ja.
Aber trotzdem kämpfen sie für gute Sachen. Sie haben ja auch generell in der Politik gute Meinungen. Wir als Landesregierung haben wir auch gute Gespräche mit die. Sie kommen mit ihren Vorschlägen, wir diskutieren mit sie. Sie sind immer irgendwie mal Opposition, mal ein Stück weit Regierung. Das finde ich eigentlich eine kluge Art der Politik. Vielleicht ist es auch das, was honoriert worden ist. Natürlich sind sie auch sehr stark regional verortet. Also sie haben die regionalen Themen ganz stark. Ja. Als CDU muss natürlich ein bisschen über eine weitere Spanne letztendlich decken. Daher, ich finde das gut, dass die unterwegs sind. Die machen auch, was muss man nur einfach mal sagen, unser Landtag hat weder Linke noch AfD.
Richtig.
Also das ist schon echt ein Segen, dass wir dort ein sehr gutes politisches Miteinander haben. Ja. Da gibt es auch mal Diskussionen, wo man, glaube ich, wenn man von außerhalb da sitzt, denkt, was ist da heute los? Aber es ist trotzdem auf eine gute und konstruktive Art und Kritik soll auch sein. Die kann ja auch mal positiv sein, von daher, also deswegen, die sprechen auch immer mit mir Dänisch.
Ja, wir hatten im Vorgespräch kurz platt miteinander gesprochen, das beherrschst du ja auch.
Naja, das war eher mäßig, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen, aber darum soll es nicht gehen, wir wollen nochmal über Northvolt sprechen, das größte, würde ich sagen, schleswig-holsteinische Infrastrukturprojekt der letzten Jahrzehnte. Kann man nicht anders sagen, wenn es denn umgesetzt wird. Kannst du uns da mal abholen? Wir befinden uns jetzt Anfang Juni 2023. Wie hoch ist die Chance, dass es wirklich realisiert wird?
Sehr hoch. Also es ist nicht nur einer der größten Ansiedlungen, es ist ein echter Meilenstein. Ja. Das wird Schleswig-Holstein verändern. Eine solche Ansiedlung wird die Zukunft von Schleswig-Holstein in eine neue Richtung bringen. wir wollen grünes Industrieland werden. Es ist viel getan worden, um es zu ermöglichen, und es muss auch noch viel gemacht werden, weil wir eben bei Sprache war. Es war natürlich vom großen Vorteil, dass ich mit dem CEO Peter Carlsen dann auch Dänisch-Schwedisch reden konnte. Schweden, ne?
Genau. Und da sind viele Überschneidungen sprachlich.
Ja, da kann man sich miteinander verständigen. Also konnten wir auch Gespräche führen auf Skandinavisch quasi. Ich glaube auch, das Mentale, das Verständnis dessen, wie denkt ein Schwede, ist da sicherlich auch nicht vom Nachteil gewesen, aber große Teile der Landesregierung, der Mitarbeiter der Ministerien haben wirklich harte Arbeit geleistet, um es zu ermöglichen, und sollten sie kommen. Ja, vor eineinhalb Jahren oder so waren es, glaube ich, ein Invest in Größenordnung 3 bis 4 Milliarden. Da ist es sicherlich eher 6-7 Milliarden mittlerweile, weil durch gestiegene Kosten. Die Stromkosten sind auch anders, als sie vor wenigen Jahren noch war. Und
du
die Zinsen
sagst ja immer noch, sollten sie kommen. Es ist nicht in Stein gemeißelt.
Ich bin so ein Mensch, wenn ich eine Unterschrift habe oder wenn wir da gemeinsam den Spaten reinjagen, dann würde ich mal sagen, die kommen.
Ja. Aber das ist noch nicht passiert.
Nein.
Was hält die denn noch ab von einer Unterschrift?
Ja, gerade das, glaube ich, was ich beschreibe. Diese Rahmenbedingungen, die doch sehr speziell sind. Was aber man wissen muss, ist, wir brauchen unglaublich viele Batterien. Auch in Deutschland.
Sicher.
Und das ist abzusehen, wann man sie braucht. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das Ganze so anschaut, dann kann man sicher sein, es wird Batterieproduktion in Europa geben.
Ja.
Wenn es nach Nordvolt geht, sagen sie, wenn es in Europa ist, ist es in Deutschland. Und wenn es in Deutschland ist, dann ist es eine Heide. Also das heißt, bei denen sind wir schon mal safe. Wir haben ja auch andere Unternehmen, die das dazu passen, die das Ganze so flankieren. So, das bedeutet am Ende, wir reden hier wahrscheinlich nicht von 3.000, 4.000 Mitarbeitern, sondern hin zu vielleicht 8.000 oder 9.000 Mitarbeiter. Wir werden jungen Menschen hierher in Norden ziehen, die früher in den Süden gegangen sind, weil sie unbedingt Autos bauen wollen. Jetzt kommen sie hierher, weil die Welt verbessern wollen.
Und dann gehen wir mal davon aus, dass es wirklich passiert.
Ja.
Die flankierenden Firmen kommen auch dazu. 8.000, 9.000 neue Arbeitsplätze werden hier geschaffen, Familienzuzug und so weiter. Zack, 20.000, 30.000 Menschen mehr auf einmal.
Ist das nicht großartig?
Ja, dennoch eine Veränderung. Und Veränderungen haben immer positive Aspekte und natürlich auch negative.
Ich kann dir eins sagen, wenn man an etwas festhalten will, was man hat, dann muss man unglaublich viel rudern. Wir leben in einer Welt, der sich verändert, der sich bewegt.
Ja, ohne Veränderung kein Fortschritt.
So ist das. Ganz nicht nur Fortschritt, sondern es ist einfach nicht möglich, im Gestern festzuhalten. Das müssen wir irgendwann im Leben lernen. Und dann müssen wir schon eher schauen, was müssen wir heute machen, damit morgen so kommt, wie wir es haben wollen. Und ja, ich verstehe das ja. Du spielst sicherlich ein bisschen darauf ein, dass es Betriebe gibt, die jetzt schon Sorge haben, wo sie Fachkräfte herkriegen. Und auf einmal sind noch mehr Leute, die gewünscht oder gefragt sind.
Genau, ich hatte nie diese negativen Aspekte in Anführungszeichen berücksichtigt, weil ich das einfach nur geil fand, wenn sowas hier passiert. Aber ich kann natürlich die Sorgen der Unternehmenden hier in Nordfriesland, in Dithmarschen, überall.
Aber was, wenn wir mal, stellen wir die Frage andersrum.
Ja.
Was, wenn es nicht passiert? Was passiert mit den jungen Menschen, die hier geboren und aufwachsen werden? Wo gehen die hin? Bleiben die hier? Setzen sie sich am Deich, gucken sich den Horizont an und denken, ey, ist das schön hier?
So wird's beworben.
Ja, genau.
Ja.
Das wird nicht passieren.
Realität,
also was ist es, was passieren
aus,
muss? Wir brauchen so eine Ansiedlung. Wir brauchen ein richtiges Zeichen, dass wir sind das Land, wo man hin muss. Und wir werden es auch werden. Wir werden erneuerbare Energien verkaufen können an die Firmen, die hier ansiedeln, zu einem Preis, der auch vernünftig und konkurrenzfähig ist. Wir werden die jungen Menschen motivieren, hier zu forschen, hier zu entwickeln, hier sich diese Technologien anzuschließen. Und das wird ein Magnet werden. Das bedeutet, und dann verstehe ich, wenn der ein oder andere, aber wenn ich jetzt ein Autohaus habe und ich habe Mechaniker und ich habe Angst, vielleicht ist einer davon weg. Ja, aber ich habe auch auf einmal deutlich mehr Kunden, die wollen auch ihr Auto reparieren lassen. Und ich kriege alles andere auch. Vielleicht hat jemand eine Pizzeria und hat Angst, aber er wird auch mehr Pizzas verkaufen. Also wir sollten wirklich überlegen, was passiert, wenn nicht. Das ist ganz oft, dass man so ein bisschen die Diskussion immer führt, wenn das jetzt passiert, uha. Nee, lass uns da gemeinsam Hand in Hand dafür sorgen, dass die bestmöglichen Rahmenbedingungen hier bekommen. In den Berichten von Nordvolt steht auch drin, dass sie damit rechnen, dass 80% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von außerhalb kommen. Die rechnen gar nicht damit, dass sie aus Schleswig-Holstein sind.
Das sind aber immer noch 20% von 3.000.
Ja, in deren Fall 3.000, 500-600 Mitarbeiter.
Jedes Unternehmen gefühlt hier sucht natürlich schon Mitarbeiter, hat, ist stolz auf jeden Mitarbeiter, der noch da ist. Wenn denn so ein Hightech-neues Unternehmen kommt, das wahrscheinlich auch andere Bezahlungen
anbieten kann. Wo ist denn die Wahrheit darüber, wo die Leute heute hingegangen sind? Wie viele Schleswig-Holsteiner, wenn wir da mal eine Lampe anmachen würden, leuchten jetzt in Bayern?
Kannst du mir sagen, Klaus, wo sind die alle aus der Gastro, aus der Pflege? Wo sind die alle abgeblieben nach Corona? Wo sind die jetzt alle?
Genau die Frage habe ich mir ja auch gestellt. Ich kam hierher. war unterwegs, um das ganze Land kennenzulernen, ja, wirklich von einem Ort zum anderen, habe überall, ich sag mal, als Tourist, obwohl ich arbeiten war, auch übernachtet und habe mich auch gewundert, wieso ist das Restaurant nicht besetzt, wieso ist denn Terrasse nicht bedient.
Ja,
ja, ich kann es dir beantworten. Sehr viele dieser Mitarbeiter sind in Lagertätigkeiten, sind im Einzelhandel abgerutscht und sind dort unterwegs, was ja auch in Ordnung ist, das steht ja jedem zu. Ich glaube, dass Pflegekräfte, wenn die von sich aus sagen, ich kann nicht mehr, auch nachvollziehbar. Wobei, man, da gibt es Untersuchungen aus Dänemark, die besagen, dass das ein Wunsch nach warme Hände ist. Es gibt sehr viele Menschen, die haben einen Beruf gelernt zum Krankenpfleger, weil sie Menschen pflegen wollen. Ja. Nicht, weil sie Bürokratie und Papier machen wollen. Das sind kalte Hände. Und ich glaube, wenn wir darauf stärker einspielen, dass die Menschen wirklich das, was sie wollten, machen dürfen, dann haben wir auch mehr Menschen dort. Und ich bleibe nochmal dabei. Der Magnet Northvolt, der andere Firmen, der andere Technologien, der Forschung, all das mit sich zieht, Wissenschaft. Die jungen Menschen von heute, manche, nicht wenige, suchen etwas Sinnhaftes. Die sind nicht so wie früher, und das ist nicht, dass das nicht sinnhaft wäre, aber Schuster war der Papa, der Opa, und also werde ich Schuster. Nein, wir haben eine so dermaßen große Auswahl an Möglichkeiten, und dann will ich als Mensch die Welt verbessern. Ich will Teil dessen sein. Und ich glaube, genau das ist das, was wir in Northvolt sehen müssen. Und natürlich muss ich als Arbeitsminister dafür sorgen, dass wir die Menschen, die hier sind, wir haben jede Menge Langzeitarbeitslose, wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, wir haben Frauen, die nicht richtig zurück im ersten Arbeitsmarkt finden, und wir haben mein sogenanntes graues Gold, was ich auch immer wieder anspreche, Menschen, die in Rente gegangen sind, die wir vielleicht zurückholen können.
Ja, da werden ja einige kommen.
Dazu will ich ja nur, ja, absolut, da will ich nur einmal verdeutlichen, weil es immer ein bisschen nervös macht, ich werde jetzt nicht vor irgendwelche Pflegeheime fahren und da die Leute rauszerren und sagen, so, jetzt wird gearbeitet, sondern es geht natürlich darum, dass man vielleicht 2-3 Stunden arbeiten kann, vielleicht auch mal in einem anderen Betrieb. Das, wozu man Lust hat, mal seine Expertise weitergeben, einsetzen, vielleicht für die jungen Menschen. Wir haben auch jetzt gerade aktuell 10.000 freie Lehrstellen und nur 5.000 junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen. Leider passt es natürlich nicht. Einer wohnt an der Westküste, der Betrieb ist vielleicht an der Ostküste.
Wo soll man denn hier wohnen, wenn du das Thema Wohnen ansprichst? Wo sollen all diese neuen Fachkräfte oder Kräfte, müssen ja nicht alles Fachkräfte sein, wo sollen diese neuen Menschen, die hierher kommen, wo sollen die eigentlich wohnen?
Ja, also erstens, auch da müssen wir natürlich miteinander darüber diskutieren, wo können wir was entwickeln. Ja. Da ist schon einiges im Gange. Die Firma Northvolt geht davon aus, dass auch ein nicht geringer Anteil aus Hamburg kommen werden. Und deswegen wollen sie ja auch, dass wir die Marschbahn elektrifizieren, dass wir sie schneller machen. Ja, damit
du kennst die Tour von Hamburg nach Heide, das ist nervig.
Ja,
also absolut. Das wird ja kein, da reißen sich die Leute ja auch nicht drum, da mit dem Auto hin und her zu gurken.
Bestimmt nicht. Und wenn wir das dann hinbekommen, dass wir ein attraktives Schienenangebot haben, dass der ein oder andere auch dort vielleicht einloggen und schon arbeiten kann. Das ist ja auch ein bisschen die Arbeitswelt von morgen. Das muss ja nicht heißen, das gilt erst dann, wenn ich im Büro bin, sondern ich kann vielleicht auch mal unterwegs arbeiten. Und das wird dazu führen, mit mehr Flexibilität, dass das einfach wichtig ist, dass wir ein anständiges Bahnangebot auch haben. Aber
du hast schon mal auf der Marschbahn versucht, digital zu arbeiten, ne?
Nein. Aber da kann ich dir wiederum sagen, dass wir gerade 6 Millionen bereitgestellt haben, um ein Refresh an die Züge, die an der Marschbahn unterwegs sind, so auszustatten, dass man dort auch Empfang haben. Das Interessante ist, weil ich bin ja auch gleichzeitig der Minister, der für Funknetze unterwegs bin, und ich beschwere mich regelmäßig bei den großen Anbietern, wieso ich jetzt gerade keinen Empfang habe. Dann höre ich, nee, wir haben 99% Abdeckung. Sag ich, das heißt, ich bin immer auf diesem einen Prozent unterwegs, wo keine. Dann sagen die, nee, das liegt an deinem Auto. Sag ich, gut, wenn ich in Dänemark bin, scheint das da kein Problem zu sein.
Ja.
Dann sagen sie, du fährst zu schnell, weil ab 200 km/h ist auch ein Problem mit dem Empfang. Dann sage ich, ich stehe aber hier gerade im Stau in Plön.
Ja.
Also es kann nicht so ganz zu erklären. Und das heißt, wir müssen darüber reden, was heißt das eigentlich? Die Norm ist, es muss jemand an der Bahngleis sein Handy hochhalten können und Empfang haben. Das entspricht aber nicht der Zugfahren. Nein. Es muss jemand an der Bundesautobahn stehen, sein Handy hochhalten. Auch das entspricht nicht die Realität. Und da müssen wir hinkommen. Also mache ich da natürlich massiven Druck, dass das besser ausgebaut wird, die Qualität besser wird, wenn die Welt von morgen ist digital. Die Welt von morgen ist eigentlich die Welt von heute.
Ja, ja.
Hat den Anspruch, dass wir natürlich diese Infrastruktur auch im Griff haben. Im Grunde genommen sind wir beim Glasfaser sensationell gut unterwegs. Das glaubt man gar nicht. Das will ich nur unbedingt noch sagen. Schleswig-Holstein ist an erster Stelle mit 65% der Hausstände, die erreicht werden können. Deutschlandweit 26%. Das ist, also, als ich das gehört habe, ist mir die Kinnlade runtergefallen.
Das höre ich auch erstmals, weil Glasfaser soll auch das letzte Thema kurz sein. Wir sehen im Hintergrund Glasfaserausbau in Husum. Geht voran.
Da war ich auch hier mit dem ersten Spatenstich, auch einer meiner Termine hier
in Husum. Habe ich in der Zeitung gesehen. Wunderbar, das geht auch voran. Die Stadtwerke Husum sind da, preschen da voran, waren, sind schon in vielen Ausbaugebieten aktiv, werden doch allerdings stark durch die Telekom konkurriert und auch unter Druck gesetzt.
Ja, und das muss man jetzt auch richtig einordnen. Tatsächlich ist es so, dass Husum lange Jahre irgendwie dafür gekämpft haben, mal endlich auch ein Glasfaser vernünftig zu bekommen. Da gab es irgendwie keine Lösung, bis man dann irgendwann gesagt hat, man hat auch angefragt bei den großen Anbietern, wollt ihr das nicht machen? Es kam irgendwie nicht so eine richtige, vernünftige Rückmeldung, weswegen man dann gesagt hat, wir machen eine eigene Initiative, jetzt starten wir durch. Deswegen war ich ja auch da, weil das finde ich auch großartig, wenn man von sich aus sagt, jetzt machen wir es.
Aber auf einmal kommt die Telekom
wieder. Genau, und das ist das Problem jetzt im Nachgang. Und das darüber müssen wir auch in Deutschland diskutieren. Ja. Wir haben noch nicht mal alle und dann überbauen manche. Also das heißt, man macht ein Kabel und dann kommt nochmal das nächste. Und dazu muss man wissen, es ist Open Source. Also das heißt, das Kabel, was liegt, darf jeder nutzen.
Ja.
Es ist also gar nicht notwendig, eine eigene Ausbau zu. Und da würde ich mir natürlich auch von allen Anbietern wünschen, geht doch erstmal dahin, wo noch nichts angeschlossen ist. Wir haben ja immerhin dann noch 35% Hausstände, die nicht angeschlossen sind. Diese Diskussion führen wir regelmäßig. Telekom sieht das Ganze als einen Wettbewerb. Ist es sicherlich auch.
Wettbewerb ist ja auch richtig und wichtig, ganz klar. Dennoch wird der Telekom doch vorgeworfen, da kann ich nur die Stadtwerke Husum zitieren, dass sie sogenanntes Cherry-Picking betreiben, dass sie sich nur die tollen Stücke, die wirtschaftlich interessanten Stücke aussuchen, auspicken und dann wieder abhauen. Ist das so und wie kann man dagegen angehen?
Naja, ich glaube nicht, dass man direkt vom Cherry-Picking, also vielleicht für, also man würde, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber die
Kirschen pflücken oder die Rosinen picken. So.
Ja, genau. Sich nur die Rosinen picken ist, glaube ich, nicht ganz fair.
Ja.
Natürlich schauen sie, wo sie eine hohe Wirtschaftlichkeit haben, wenn sie einen Ausbau betreiben. Letztendlich ist das auch ein Konzern, was darauf auch ausgewiesen ist, Gewinne zu machen.
Ja.
Und dass man aber natürlich verärgert ist, wenn man über Jahre dafür kämpft, man dann sagt, komm, wir machen das jetzt hier. Und dann kurze Zeit danach, oh Wunder, kommt jemand anders, sagt, ich mach's auch hier. Ich würde aber schon sagen, dass die jetzt nicht nur irgendwo eine Hauptstraße machen, sondern dann machen sie es auch richtig. Aber das Problem ist natürlich, dass sie damit Husum massiv unter Druck setzen, weil die müssen natürlich jetzt schauen, dass sie auch genug Kunden haben, damit ihren Ausbau sich lohnt. Und das ist letztendlich auch das Geld der Menschen, die hier leben.
Richtig.
Deswegen ist das problematisch. Wir diskutieren das regelmäßig. Ich wünsche mir da, dass wir erst viel deutlicher, wenn wir, ich sage mal, über 90% werden und es fehlen noch die ein oder andere allerletzte Ecke irgendwo im Wald, dann können wir darüber reden, dass man vielleicht nicht mehr sagt, das ist jetzt für uns attraktiv, sondern wir nehmen nochmal ein anderes Gebiet an. Das ist sehr ärgerlich.
Wir haben angefangen mit dir und dich als Möbelhändler vorgestellt. Abschließend, ich bekam eine Frage von einem befreundeten Möbelhändler, Möbelbischof. Die und die ganze Branche erwartet einen Konsumrückgang von 40%. Was kann man dagegen tun? Was kannst du als Minister für unter anderem Wirtschaft dagegen tun oder dafür tun, dass der Konsum in Schleswig-Holstein wieder steigt, dass mehr Möbel gekauft werden, dass mehr Sofas gekauft werden, dass generell mehr Konsumgüter gekauft werden?
Ja, also nun würde es ja auf die Hand liegen, wenn ich sagen würde, dass wir mehr Sofas kaufen.
Genau.
Und wie dass ich jetzt losgehe. Ja, also ich glaube, dass das allererste ist, was wir alle miteinander lernen müssen. Wir haben durch Corona gelernt, wir haben ein Problem, wir fragen nach dem Staat. Jetzt muss der Staat mich hier unterstützen, das wird nicht gelingen. Dazu ist Deutschland gar nicht in der Lage. Was ich glaube, ich habe ja selber noch Möbelhäuser, von daher ist mir das bestens bekannt mit dem Konsumverhalten. Andererseits glaube ich, kann man den ersten Trost an deinen befreundeten Möbelhändler geben, es wird immer Betten geben, es wird immer Sofas geben, es wird auch immer Tische geben. Es kann aber sein, dass Herr und Frau Meier sich jetzt sagen, das Sofa hält jetzt noch mal ein Jahr länger, also es wird definitiv wiederkommen, erstens. Also dann würde ich sagen, kann man auf gute Qualität, wie man mit seinen Kunden umgeht, definitiv setzen. Und zu guter Letzt, und das ist an uns allen gerichtet, wir müssen Vertrauen haben. Wir müssen ein Licht für die Menschen sein. Du musst jemand sein, an dem sich anderen orientieren können. Sei ein Leuchtturm und sei da draußen und mache den Leuten diese Vertrauen der Verlässlichkeit. Es geht uns gut, es geht uns gut. Wir haben von nicht weit weg hier einen Krieg. Und trotzdem sind wir hier, wir haben unseren Alltag. Und ich glaube, es müsste mehr ein Ruck durch uns gehen, dass wir alle sagen, ich bin Teil der Lösung, ich bin nicht ein Teil des Problems. Und ich bringe mich ein und ich bin Optimist in meinen Sportverein, in mein Unternehmen. Wenn ich Menschen treffe, strahle ich und sage, ey, das kriegen wir auf jeden Fall auch gerissen. Und ich glaube, diese Mentalität hat Schleswig-Holstein. Nur manchmal sind nicht ganz so laut. Und da ist mein Lieblingsspruch dazu, wenn schon das Wasser bis zur Unterkante Oberlippe steht, ist das Schlechteste, was man tun kann, den Kopf hängen lassen. Also von daher, warte her, Kopf hoch und auf geht's.
Ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Und ich möchte mit meiner letzten Frage im Podcast beenden, denn das ist immer dieselbe. Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee oder einen Kaffee in deinem Fall mit dir trinken. Mit wem, Klaus, würdest du gerne mal eine Tasse Tee oder einen Kaffee trinken, wenn du könntest?
Boah, das ist jetzt echt eine, also ich freue mich erstmal über die Tasse mit dir.
Ja, weil das lasse ich für aber mich, nicht durchgehen, aber es nein, freut
das,
mich.
Das verstehe ich. Also ich würde tatsächlich sehr gerne dann, wenn ich das wirklich mir aussuchen können, ja, mit jemandem, der engagiert für also schwerste Schicksale bei Kindern, irgendjemand, der ehrenamtlich sich einbringt. Wenn es irgendjemanden gibt, der sagt, ich wünsche mir, ich könnte auch mal mit einem Wirtschaftsminister eine Tasse Kaffee, wäre es mir die größte Freude, weil ich liebe das Ehrenamt in Deutschland, die Art und Weise, wie die Leute sich füreinander einbringen. Und deswegen wäre das für mich schon ein schönes Erlebnis.
Das glaube ich dir auch aufs Wort, denn das hast du schon mal, glaube ich, in einem Interview mit dem Abendblatt gesagt. Das ist mir aber nicht konkret genug. Ich möchte eine Person hören, mit der du gern mal, wenn du könntest, auch wenn es gar nicht mehr möglich ist, eine Tasse Tee.
Ach so, wenn es gar nicht mehr möglich wäre.
Ja, muss nicht. Aber gibt es jemanden, zu dem du aufblickst möglicherweise? Ja,
okay, das klingt jetzt, nein, aber okay, nein. Also, ich bin nach Deutschland gegangen und hatte die Hoffnung, dass ich, also das klingt wirklich ein bisschen verrückt, das war 1992. Hatte gerade Abitur gemacht und da dachte ich, vielleicht treffe ich ja eines Tages Helmut Kohl. Ist ein bisschen naiv in der Art und Weise. Und nun, das ist nicht gelungen, ob das, ich weiß, ich irgendwie war das Herr Europa. Ja. Das, zumindest wenn ich diese, damit hätte ich einen Kreis hinbekommen von dessen, warum ich eigentlich ein Teil auch nach Deutschland gegangen bin. Das ist jetzt vielleicht konkret, aber ansonsten, wenn ich wirklich cool fände, wäre vielleicht auch eine Tasse Kaffee mit Barack Obama.
Ja, das kann ich unterstreichen und ich glaube, man merkt auch, dass dich die CDU immer geprägt hat, einmal durch Helmut Kohl, dann der Anruf von Daniel Günther, dann die Einladung von Frau Dr. Merkel, also absolut nachvollziehbar und ich bedanke mich wirklich sehr, dass du bei mir in meiner Tea Time warst, dass du für uns Nordfriesinnen und Nordfriesen Rede und Antwort gestanden hast und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, das war Tores Tea Time mit Wirtschaftsminister Klaus Ruhe-Matzen, vielen Dank.
Gerne.